Im Hildesheimer Dom gibt es eine erstaunliche gotische Madonnenfigur. Einzigartig an dieser Skulptur ist das Tintenfass in der rechten Hand der Madonna. Der Jesusknabe hält eine Schreibfeder in den Händen, die anscheinend dazu bestimmt ist, die Buchrolle auf seinen Knien zu beschriften. Die Tintenfass-Madonna könnte eine Art Schutzengel der Schreibenden sein und des Schreibenlernens. Das passt insofern besonders gut, da in Hildesheim das renommierte Institut für literarisches Schreiben und Literaturwissenschaften angesiedelt ist. Der Schriftsteller Hans-Josef Orthal lehrt dort seit 1990 kreatives Schreiben. Ihm ist es zu verdanken, dass an der Universität Hildesheim ein Zentrum literarischen Schreibens entstanden ist, das bis heute prägend für die Literaturszene ist. Guten Tag, Herr Orthal.
Guten Tag.
Sie haben jetzt in Ihrem neuesten Buch mit dem Titel »Nach allen Regeln der Kunst schreiben, lernen und lehren« Ihre Ideen aus der Hildesheimer Lehrtätigkeit zum kreativen und literarischen Schreiben fixiert. Und da kommt auch die Tintenfass-Madonna vor. Ist sie eine Patronin der Schreibenden?
Ja, ich habe das selbst so empfunden, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Sie ist an einem der großen Pfeiler des Hildesheimer Doms angebracht, diese große Skulptur. Und es hat eigentlich niemand sich lange um sie bemüht. Ja, oder interpretiert oder geschaut oder sie ausgestellt. Sie war wie eine geheime Figur, die da an diesem Pfeiler stand. Und ich habe sie dann gleich erkannt, weil das ja eine ganz seltene Komposition ist, nicht? Es gibt die Marienfigur als Lesende, es gibt auch die Marienfigur als Schreibende. Aber jetzt hat man noch das dritte Moment, sie lehrt das Schreiben. Das Jesuskind, nicht, wird unterwiesen in der Kunst des Schreibens. Und das fand ich so ein zentrales Moment für den Start damals in Hildesheim. Ich habe es ganz früh erkannt, schon 1990, als ich mir alle Dinge in Hildesheim genauer angeschaut habe, die interessant sein könnten für das Schreiben, da habe ich sie entdeckt.
Wie und wann schreiben, woher die Impulse beziehen, welche innovativen Wege einschlagen? Um diese Fragen geht es in Ihrem Buch »Nach allen Regeln der Kunst«. Aber es ist nicht so, dass ein Schriftsteller nur darauf warten muss, dass ihn die Muse küsst und das andere kommt dann von ganz alleine, fliegt ihm gewissermaßen zu.
Das wäre schön, ja, wenn es so wäre, ist alles in Ordnung. Aber ich hatte es jetzt ja mit einem Studiengang zu tun und mit jungen Studierenden zwischen 18 und 25 Jahren. Die musste man so unterweisen, dass sie quasi professionell unterwiesen werden. Nicht nur warten auf den Musenkuss, sondern was sollen sie denn jetzt machen, nicht? Um sich der Idee des Schreibens und des dauernden Schreibens zu nähern. Welche Überlegungen gibt es dazu? Und das ist der Hintergrund des Buches, also nicht sozusagen ein Buch als Einstieg für ein beliebiges Schreiben oder Schreiben als Hobby oder dergleichen, sondern Einstieg in das professionelle Schreiben. Also Tag für Tag schreiben, was dann schreiben, was macht man, wenn der Musenkuss ausbleibt und so weiter. Und all diese Fragen musste ich im Laufe dieser Jahrzehnte im Umgang mit den Studierenden versuchen zu beantworten und Ideen sammeln, ihnen zu helfen, diese Wege zu finden, weg vom Musenkuss hin zum dauernden Schreiben.
Kann man Schreiben denn lernen, wie man auch Tischlern lernen kann oder Brotbacken lernen kann?
Ja, das war bisher immer die Frage, ob das so geht. Das hatte hauptsächlich damit zu tun, dass man nicht genau überlegt hat, beim Brotbacken nicht geht es um Fertigkeiten und Fähigkeiten. Also man muss wissen, welche Materialien man benutzt, wie lange man das backt und so weiter. Da geht es um technische und handwerkliche Fertigkeiten. Und beim Schreiben hat man nie überlegt, wo sind denn beim Schreiben die technischen und handwerklichen Fertigkeiten? Und natürlich gibt es solche, ganz einfach. Wenn ich eine Erzählung schreibe, habe ich es mit Figuren zu tun, ich habe es mit Räumen zu tun und ich habe es mit Zeit zu tun. Und ich habe es mit einem Erzähler zu tun. Jetzt kann ich natürlich eine ganze Palette trainieren, ausprobieren, wie ich mit diesen ganzen Komponenten umgehe. Und dann probe ich meinen Umgang mit diesen technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten des Schreibens. Und so haben wir in Hildesheim auch begonnen, also nicht mit gleich dem großen Griff ins Ganze hin zum Roman, sondern mit kleinen Textaufgaben, die zunächst einmal diese kleinen Schreibaufgaben sondierten und dann die Aufgabe stellten, jetzt sitzen wir in einem Raum, es kommt eine neue Figur hinein, es brennt. Und wie gehen wir mit dieser Szene um? Und wer kommt hinein und wie führen wir ihn ein, wenn er hineinkommt und so weiter, nicht? Also jetzt haben wir lauter handwerkliche Fragen zu beantworten und da helfen keine Musenküsse, sondern da hilft Nachdenken. Und die Frage, wie nähere ich mich Figuren und so weiter. Also da gibt es durchaus ein großes Reservoir von handwerklichem Nachdenken, das sehr wichtig ist, es zu kennen.
Wenn es auch in großen Teilen ein Handwerk ist, das Schreiben, welche Rolle spielt da KI? Dann könnte ich doch auch ein Programm programmieren und der schreibt ein Kriminalroman.
Das kann man durchaus, und KI ist natürlich auch ein Hilfsmittel, um bestimmte Varianten zum Schreiben anzubieten. Wie auch andere Hilfsmittel. Wir müssen nicht immer nur auf KI, sondern das ganze Internet, seit die Digitalisierung fortgeschritten ist, hat jeder Schriftsteller ein unendliches Material. Nicht auch an Dialogen, die alle über das Internet verlaufen. Wir sind doch nicht mehr in der Situation des einsamen Autors, der irgendwo sitzt. Im Gegenteil, wir sind so sehr umgeben von Schwärmen, von Kommunikation und von Texten, deren wir uns selbstverständlich bedienen können. Und da ist KI auch eine Methode, das zu tun, aber eben nicht so, dass man es willenlos übernimmt, sondern so, dass man natürlich jetzt wieder rückbinden muss, ist der Text, den die KI vorschlägt, der Text, den ich will. Also übersetzt sie die Vorgaben, die mir im Kopf präsent sind, und wie kann ich mit ihnen jetzt arbeiten? Also es geht immer darum, nicht anzunehmen und einfach stumpf etwas wiederzugeben. Es geht darum, das, was mir angeboten wird, selbst wieder durch das Subjekt, also durch mein eigenes Subjekt zu schleusen und zu fragen, ist das das, was ich wollte? Zielt das auf meine Idee von Schreiben hin oder meine Idee vom Text hin?
Sie blicken in Ihrem Buch auch in die Vergangenheit, in die Geschichte des Schreibens. Da stoßen Sie zum Beispiel auf ein Gemälde von Caravaggio aus dem beginnenden 17. Jahrhundert, das den heiligen Hieronymus in einer Schreibszene zeigt. Sie bezeichnen dieses Gemälde als eine Ikone des Schreibens. Warum?
Caravaggio hat den Hieronymus in der Nacht, also in einer dunklen Stube, in einer ganz furchterregenden Sequenz festgehalten. Eigentlich begegnet Hieronymus dem Totenkopf. Er hat mehrere Bücher liegen, er schaut nach, wie er mit diesen Büchern zurechtkommt. Er ist eigentlich am Übersetzen. Hieronymus ist ja der große Übersetzer aus mehreren Sprachen, die große Sprachenkenntnis, die er hatte. Und gleichzeitig steht auf dem Tisch ein Totenkopf. Also angesichts des Todes schreiben, nicht? Angesichts der Vergänglichkeit schreiben und jetzt einen Text vorlegen, der vor dieser Vergänglichkeit Bestand hat. Das ist eine ganz wunderbare Schlüsselszene, sozusagen für die Einsamkeit des Schreibenden auch, ne, der ja nicht jetzt von Menschenmassen umgeben ist. Und Schreiben ist ja im Grunde genommen eine sehr einsame Geschichte. Und mit dieser Einsamkeit muss man auch fertig werden, also mit diesen Nächten, mit denen man dann zu tun hat. Und andererseits ist sie eine, die einen angesichts der Vergänglichkeit doch immens reizt, nämlich etwas nicht Vergängliches zu schaffen, also etwas, das Dauer hat. Und der Blick auf den Totenkopf, den Hieronymus dann wirft, ist so ein Blick darauf, also hüte dich, nicht jetzt etwas Flapsiges oder etwas Leichtfertiges abzugeben. Du musst Bestand haben vor dir, aber auch sozusagen vor der Ewigkeit. Und darauf zielte das Schreiben ja letztlich schon, dauerhaft Bestand zu haben. Und das ist auch der große Reiz für Autorinnen und Autoren, nach ihrem Tod weiter zu leben.
Das heißt, den Tod ein bisschen auszutricksen auch, denn weiterleben nach dem Tod über die Texte, aber wir können ja davon ausgehen, dass in 500 Jahren der Zauberberg von Thomas Mann auch verschwunden ist.
Das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, dass viele Texte so einfach durch die Kommunikation der Lesenden doch sehr lange erhalten bleiben. Und wir lesen heute ja auch sehr viele alte Texte noch immer und sind in einer großen Kommunikation über ältere Texte, was sie uns noch immer sagen oder wo wir da anknüpfen. Also wie es auch immer sein mag, steckt in der Idee des Schreibens immer im Hintergrund die Idee des Weiterschreibens, also des Weiterüberlieferns. Und ich weiß das von vielen Kolleginnen und Kollegen, wie groß das Nachdenken darüber ist, wo mein Nachlass bleibt. Also ich bin jetzt 73 und ich muss auch schon daran denken, was mache ich mit den vielen Texten, die ich in meinem Leben gesammelt habe und die nicht veröffentlicht sind. Und mit den vielen Briefen und den Texten, die ich bekommen habe und so weiter. Und da denken viele Menschen dran. Das zeigt doch, wenn sie so intensiv an das Nachlasserbe denken, dass sie intensiv an das Weiterleben über den Tod hinaus in ihren Texten denken.
Aber wenn sie tot sind, könnte ihnen das doch alles wurscht sein.
Das könnte mir wurscht sein, ja, ist es aber nicht. Ich habe geradezu riesen Fantasien, was da jetzt geschieht mit meinen vielen Texten. Und das ist eine große Menge.
Kommen wir nochmal auf den einsamen Schreibraum zu sprechen. Als historische Ikone und Station des Schreibens stoßen Sie auch auf die klösterliche Zelle. Da schreiben Sie, dass die Benediktsregel, die Anleitung des Benedikts von Nursia in ihrer Universalität und Totalität der Lebensführung auch Vorbild für Schriftsteller von heute sein können. Wie das?
Ja, ich habe eben mit meinen Studierenden immer darauf gezielt zu fragen, wie wird der Tag strukturiert? Also Strukturierungsfragen des Tages sind für Menschen, die dauerhaft schreiben wollen und die an großen Werken und an langen Texten arbeiten, das ist elementar. Und die erste große Idee des Strukturierens der Tage, also was mache ich vom frühen Morgen bis in die Nacht, kommt eben von den Benediktsregeln her. Das sind sozusagen die europäische Urkunde des dauerhaften Wach- und Bewusstseins, wie ich mit dem Tag umgehe. Und Benedikt hat sich genau darüber Gedanken gemacht, über das Aufstehen, selbst über das Tragen von Kleidung, über das Arbeiten draußen und drinnen, nicht? Ora et labora, diese Hintergründe sind wunderbar ausgezeichnet. Und ich habe mit den Studierenden immer die Benediktsregel gelesen, sozusagen als Einführung in die Idee, den Tag aufzubauen, den Tag zu gestalten, ihn nicht einfach vergehen zu lassen, sondern ihn anzugehen und zu strukturieren.
Das geht ja weit darüber hinaus. Unser tägliches Leben, das wir morgens frühstücken, mittags essen und abends essen, das kommt alles aus den klösterlichen Regeln heraus.
Richtig, das hat ganz eng damit zu tun. Und es ist eben wichtig, die Besinnung darauf, den gesamten Tag in kleine Abschnitte zu zerlegen und auch zu überlegen, wann schreibe ich, womit schreibe ich, wo schreibe ich, umgebe ich mich mit anderen Menschen. Auch das hat Benedikt ja genau und sehr schön untersucht. Die Idee der mönchischen Gemeinschaft ist ja auch eine Idee des Zusammenlebens. Und wie kann ich das schaffen, mit anderen zusammenzuleben, die alle ähnliche Gedankengänge haben? Und so ging es ja auch meinen Studierenden, nicht? Die waren ja alle mit dem Schreiben und der Schrift beschäftigt, jeden Tag. Und dann muss man ja auch fragen, wie viel ist gut, nicht, nach außen zu tragen? Wie viel behält man für sich? Wann trifft man sich? All diese Fragen sind elementar und werden vollkommen unterschätzt. Und nicht ernst genommen. Das sind aber die Fragen, die man sehr genau durchdenken muss.
Große Schriftsteller wie Thomas Mann haben ja auch einen sehr strukturierten Tag gehabt. Der hat genau seine Schreibstunden gehabt und dann seine Stunden, wo er Briefe beantwortet. Ja. Also das war alles wie bei Benedikt, das hatte eine feste Klammer. Dann.
Ja, also Thomas Mann ist quasi das große Vorbild, also jetzt in der Moderne, wo man das wirklich auch sehr schön sehen kann an den eigenen Kommentaren. Wenn er morgens manchmal anfängt und sitzt irgendwo in einem launigen Ort, der nicht gleich das Schreiben herbeizwingt, also er fängt nicht gleich mit dem Werk an, an dem er jetzt die ganze Zeit gearbeitet hat, sondern er setzt sich bei gutem Wetter mal einen Moment auf einen Balkon und trinkt einen Tee oder einen Kaffee und raucht die erste Zigarette. Und bei der ersten Zigarette sagt er so, wie herrlich dieser frühe Morgen. Und jetzt kann ich aber erstmal was Lockeres schreiben. Dann schreibt er einen Brief. Oder meistens eine Tagebucheintragung. Alles sehr gut, weil es natürlich das eigentliche Schreiben, das dann irgendwann um 11 so beginnt oder 10, 11, also das eigentliche Schreiben, das Schreiben am Roman vorbereitet und anwirft, nicht? Also die neuronalen Zellen werden kontaktiert und in Schwung gebracht und die werden durch diese kleinen Texte, Brief und Mail, heute würde man sagen, und Mail, aktiviert.
Welche Rolle spielt denn da die Zelle, die Klosterzelle als Schreibraum?
Ja, die Klosterzelle ist insofern wichtig, also sie reduziert jetzt das auf die zentralen Elemente, also das Schlafen, das Schreiben, also das Lesen, ne, das Lesen der Texte, die jetzt auch Vorbilder sind. Das wäre bei der Klosterzelle ja, wären das die biblischen oder die religiösen Texte, aber auch der Schreibende braucht ja Texte, mit denen er jetzt weiterarbeitet, die sozusagen diese Funktion der klösterlichen Texte haben, in dem Sinne, dass sie zielführend oder wegweisend sind, dass sie Impulse geben oder zum Nachdenken anregen. Also eigentlich hat jeder junge Schreiber und jede junge Schreiberin irgendwann so auch diese Idee der Kopfbibliothek. Also mit welchen Texten kann ich umgehen, die mir sozusagen nicht weiterhelfen, aber die mich inspirieren oder die mir einen gewissen Schwung mit auf den Weg geben und die sozusagen die zentralen Texte des Lebens sind. Und diese Besinnung auf zentrale Texte und das Weglassen jetzt von Bildung, ne, darum geht es nicht um Bildung, sondern es geht darum, diese Texte zu entdecken, die mein Inneres bewegen, mit denen ich dann immer weiter zu tun habe.
Also die Texte können inspirieren, eine wichtige Rolle, so schreiben Sie in Ihrem Buch, spielt aber auch das Reisen, wenn der Schreibende nach Inspiration sucht. Dabei widmen Sie auch der Pilgerreise ein Kapitel. Hier wird die Fremde zu einem spirituellen Raum. Inwiefern kann dieser Raum neue Inspirationsquelle für Schreibende denn sein?
Ja, ich habe gleich, als ich mit dem Hildesheimer Studiengängen begonnen habe 1990, immer diese Idee der großen Reise an zentrale Orte in Europa. Also die erste Reise ging nach Rom, die ich mit den Studierenden, mit dem inneren Zirkel, also denen, die interessiert waren, nach Rom gemacht habe. Und da war nun die Idee nicht, wir gehen jetzt von Bildungsinstitutionen nicht zu Bildungs und schauen uns um und sagen, drittes Jahrhundert nach Christus, sondern wir machen sozusagen einen spirituellen Weg. Und der spirituelle Weg, etwas zu sehen in einer großen Stadt oder einer Stadt wie Rom, war natürlich der, wo ist jetzt etwas zu sehen, wo sind Motive zu sehen und Bilder zu sehen, die selbst in mir wieder etwas Inspiratorisches auslösen. Also welche vermitteln einen spirituellen Kick. Und das kann nun eine Fotografie sein, die man irgendwo sieht. Das kann ein Platz sein, nicht? Wie Piazza Navona oder der Petersplatz. Da geht man dann hin und untersucht den und schaut mal, was ist hier, ne? Was sehe ich? Und wie wirkt der jetzt auf die spirituellen Kräfte, die ja in mir dauernd da sind? Die sind ja nicht verschüttet, sondern die müssen ja belebt werden durch das, was ich sehe. Und dafür war diese Idee der Pilgerreise natürlich sehr schön. Da haben wir auch alte Texte gelesen, also alte Pilgertexte gelesen, weil diese Pilgertexte ja immer mit dem Ziel agieren, jetzt sozusagen den Körper während längerer Zeit zu beschäftigen und spirituell zu bewegen. Also nicht nur das plötzliche Ereignis, sondern auch die Dauer einer Erfahrung während einer längeren Reise zu sammeln.
Das hatte für den Pilgernden ja auch den Raum eingegrenzt. Ja. Also die Spiritualität, die spirituelle Erbauung, die er gesucht hat, grenzt den Raum ein. Ja. Für den Schreibenden gilt das ähnlich. Auch er muss den Raum dann eingrenzen.
Ja, also die Pilgerreise ist der extreme erste Fall des selektiven Sehens. Also man muss dann wissen, was lässt man weg, was schaut man nicht an und wo sind die Fluchten, auf die ich hinschaue, die mich dann stark in Bewegung versetzen und die sozusagen zu einem Moment der Besinnung führen. Und dass dieser Moment der Besinnung ist, in sich hineingehen. Also das merkt man dann, wenn etwas geschieht in einem selber und etwas in einen hineinmontiert wird durch das, was ich sehe, erlebe ich einen starken spirituellen Moment.
Herr Orthal, Sie haben ja in Deutschland Pionierarbeit geleistet. Sie waren der erste Schriftsteller in Deutschland, der an einer Universität Schreiben gelehrt hat. Wie ist es Ihnen damit ergangen? War das denn ganz anders, als Sie sich das ursprünglich vorgestellt haben? Das war für Sie ja auch was absolut Neues.
Es war etwas total Neues. Ja, ich stand vor dem Nullpunkt und musste loslegen. Ich habe das sehr geliebt, das Ganze. Es ist aber auch nicht einfach gewesen. Und zwar vor allem deshalb nicht, weil je länger ich das gemacht habe, die 30 Jahre lang, habe ich auch viele individuelle Prozesse kennengelernt im Umgang mit den jungen Autorinnen und Autoren. Also ich war mit denen sehr nah, nicht biografisch auch sehr nah. Es waren jetzt nicht nur Gespräche über Texte oder Projektionsformen von Texten, sondern auch über das Leben. Ja, also was machst du gerade? Wo lebst du? Mit wem lebst du? Welche Idee vom Leben hast du? Und das war eine unendliche Fülle von Dingen, die ich kennengelernt habe. Und ich habe mich manchmal auch wirklich gefühlt wie jemand, der überfordert ist, ja, weil ich so viel auf mich zugetragen wurde und oft ja unter vier Augen, nicht? Ich habe ja nicht immer nur in Seminaren gesessen, sondern der Großteil am Ende der Endproduktion, also der Masterstudiengänge, da geht es immer nur um einen Text, also um einen großen Roman oder einen Erzählzyklus. Und da sitzt man mit Studierenden über 2 Jahre manchmal zusammen, alle 2-3 Wochen und spricht mit ihnen. Und dann habe ich manchmal gedacht, eigentlich ist es schwer, ja, ist verdammt schwer, da bist du eigentlich nicht vorbereitet.
Kann man sich vorstellen, denn da bricht ja auch beim Schreibenden wahrscheinlich sehr viel auf, denn ja, man schreibt etwas, was einen auch existenziell betrifft.
Absolut.
Der Tod eines nahen Familienangehörigen oder anderes, da kommt man sich dann schon ganz nah auch.
Ja, sehr nah. Und am Anfang spricht man noch über den Text. In den 3. und 4. Wochen spricht man schon weniger über den Text, sondern über die Hintergründe, die zum Entstehen des Textes geführt haben. Und dann ist man in dem, was ich immer den Familienroman genannt habe. Und der setzt sich aus den nächsten Menschen zusammen, mit denen der oder diejenige groß geworden sind. Und in den wurde ich dann auch mit hineingezogen. Und plötzlich war ich der nette, etwas ältere Herr, der jetzt wie ein Therapeut kluge Sätze oder irgendetwas bringen soll, was hilft. Ja, was hilft. Es hatte oft so eine etwas, überfordernde Sache, weil ich wirklich immer vor so Grundfragen gestellt wurde. Empfehle ich der Studentin jetzt, diese Freundschaft zu beenden? So Sachen gab es. Sie sagt, also wenn ich ewig mit Oskar hier zusammen bin, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Das ist so ein Verrückter. Solche Dinge, ne, passierten ununterbrochen. Und dann sitzt man da und sagt, Moment mal, ich kenne Oskar ja gar nicht. Und wie muss ich mir den denn vorstellen? Und dann begann sie zu erzählen, wer Oskar ist. Und wir waren wieder im Text, ja, weil es ja eine Figur plötzlich war. Es war ein sehr, sehr spannendes. Es ist leider so, dass ich über diese ganzen geheimen Dinge im Buch ja nicht schreiben konnte, aber ich glaube, man bekommt trotzdem, da ist immer so ein durchlaufendes Kapitel, das ich wiederhole, Fragen der Studierenden. Man bekommt so eine Ahnung, welche Fragen mir immer gestellt wurden und womit ich da zu tun hatte.
Ja, da bekommt man in der Tat eine Ahnung, dass das was unglaublich Dynamisches ja, und Lebendiges
sehr,
ist.
Ja, unglaublich, ja, unglaublich, ja.
Da sprudelt Ihr Buch auch von Erfahrungen und Erkenntnissen auf dem Weg der Schreibenden, so wie Sie das gerade erzählt haben. Sie haben in all den Jahren mit vielen jungen Schreibenden zusammengearbeitet. Was ist denn da das Wichtigste, was ein jüngerer Mensch beherzigen sollte, wenn er sehr gerne ein Schreibender werden möchte?
Das kann ich so sagen, dass es ein bisschen altmodisch klingt. Aber es ist wirklich eine unendliche Geduld nötig. Die Vorstellung vom Schreiben lernen ist die moderne und falsche, ist die, man legt ein paar Hebel um, die lernt man kennen, ein paar Regeln und dann läuft das. Das ist natürlich überhaupt nicht so, weil selbst wenn es so wäre, ja gefunden werden muss, wo sind diese Regeln oder diese Hinweise mit mir verbunden, also mit meinem Inneren und dem, was ich mit mir selbst an Leben austrage und gestalte. Und erst wenn das gefunden ist, gehen die Schritte überhaupt nur weiter. Das heißt, wenn man Schreiben lernen will, muss man die Geduld deshalb haben, weil man zunächst eine große Nähe zu sich selbst und der Welt um sich herum hergestellt haben muss. Und die kann man nicht kommandieren, nicht? Die geschieht einfach, diese Nähe, durch bestimmte Übungen und durch ein bestimmtes Zutrauen und Vertrauen in sich selbst. Und manchmal lässt sie sich auch einfach nicht herstellen. Dann ist es eben so. Dann muss man die Konsequenz ziehen und sagen, ich mache etwas anderes. Aber das ist ein sehr langer Prozess. Ich habe immer ungefähr beobachtet, dass es ungefähr 1,5 bis 2 Jahre dauerte, bis die Studierenden, die aus den ersten Grundkursen kamen, eine gewisse Sicherheit darin hatten, dass sie dem vertrauten, was sie taten. Denn sie fingen mit Null an und dann langsam in diesen Schritten und dann nicht das Misstrauen hochzuschrauben und sich immer mit Dingen, mit Menschen und Literaturen zu vergleichen, die größer sind, sondern auch da das richtige Maß zu finden. Es ist unendlich schwer und das darf man nicht unterschätzen. Also es ist wie Hochleistungssport.
Also man braucht Geduld,
ja.
Und es ist Arbeit.
Und es ist viel Arbeit, ja. Viel Arbeit. Also das Wort Disziplin finde ich grauenvoll. Da denkt man im Deutschen ja an die grausamsten Dinge. Ausdauer, ne? So würde ich es doch umschreiben. Also Ausdauer, das tägliche Arbeiten oder das nicht nachlassen, das an den Themen dranbleiben und das die Welt nicht mehr leicht nehmen können. Das muss man in Kauf nehmen.
Und Krisen überwinden.
Krisen überwinden und die Luftigkeit des Lebens, die man vielleicht mit 18, 19 noch gerade so hatte, die Luft wird langsam dünner.
Und was ist die Belohnung für all die Anstrengungen?
Die Belohnung ist irgendwann und durch ganz kleine Momente das Gefühl, das Schönste zu machen, was man auf der Erde machen kann. Also einen kleinen Text zu schreiben, der mein Text ist, wo ich in die Welt trete und sage, hier geht es nur um, was weiß ich, Mandarinen. Aber es ist mein Mandarinentext. Und hört ihn euch mal an. Und dann sagt ihr was dazu, aber das will ich gar nicht so hören, was ihr dazu sagt. Denn es ist ja mein Text und in dem habe ich sozusagen die Sicherheit einer Sache oder eines Lebensprozesses gefunden.
Man muss natürlich auch Freude an der Sprache haben. Am Anfang war das Wort. Das ist natürlich
ja,
auch
das geht durch das ganze Studium. Die Freude an Formulierungen, an Länge und Kürzen der Sätze, das ist ein sehr musikalisches Moment, das man mit auf den Weg bringen muss.
Vielen Dank, Hans-Josef Urteil. In seinem neuen Buch »Nach allen Regeln der Kunst, Schreiben, Lernen und Lehren« erfährt der Leser viel über die Kunst des Schreibens. Das Buch ist alles andere als ein trockenes Lehrbuch, sondern schlägt Brücken zu früheren Erfahrungen des Erzählens und Schreibens. Es bezieht andere Künste mit ein und erzählt viel von den Erfahrungen, die Hans-Josef Urteil mit seinen Schülerinnen und Schülern gemacht hat und verführt zur erhellenden Auseinandersetzung mit der Kunst des Schreibens. Das Buch »Nach allen Regeln der Kunst« ist im Insel Verlag erschienen. Es hat 380 Seiten und kostet 28 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.